zu spielen und dann.
Also ich kenne mich ein bisschen in Hotels aus.
Ja.
Ein Blutmond. Naja, so als ob halt so eine Wolke vor dem Mond wäre. Daran ist, wir stehen zusammen da und wir schauen zusammen den Mond an. Und dann stehen wir da und schauen den Mond an. Und dann stehen wir da und schauen den Mond an und freuen uns an der Nacht. Und ich wünschte mir so sehr, dass wir alle gemeinsam sein könnten. Gemeinsam. Egal, ob da ein Mond ist oder eine Sonne. Und dann stehen wir da. Vielleicht tanzen wir auch. Und dann stehen wir da und schauen den Mond an und freuen uns, dass wir leben. Schauen den Mond an und die Sonne und das Gras und die Blumen. Und dann stehen wir da und schauen den Mond an und berühren uns im Herzen. Ja, das findet ihr jetzt vielleicht ein bisschen spalzig, aber ich meine, was machen wir denn? Was sollen wir denn tun? Verstehen können. Nur wenn wir gemeinsam gehen, kann unsere Welt bestehen. Dann stehen wir da. Der Mond ist ein Honigmond, von dem Süße tropft. Und dann stehen wir. So wie du und ich. Weißt du, du bist zwar der Mensch, der mir am nächsten steht, aber eigentlich merke ich, ich hatte immer Angst vor dir. Ich hatte Angst davor, was du von mir wollen könntest. Ich hatte Angst, was du mit mir machen könntest. Aber eigentlich bist du gar nicht so sehr viel anders als ich. Das sehe ich jetzt. Früher kamst du mir immer so stark vor und derjenige, der antreibt. Und jetzt merke ich, dass du manchmal auch Angst hast. Du hast es nur besser versteckt. Vielleicht kannst du es ja jetzt mehr zugeben, weil du weißt, dass ich dir auch zuhöre. Und dass du mir auch sagen kannst, hey, das tut mir weh, wenn du das machst. Und ich kann dir sagen, hey, hey, das tut mir weh, wenn du das machst. Und seit wir sehen, dass wir uns gegenseitig verletzen können, sehen wir auch, dass wir uns gegenseitig trösten können. Kein Blutmond mehr. Es ist ein runder, goldener Honigmond. Und dann stehen wir da, schauen den Mond an. Und ich nehme deine Hand und du nimmst meine Hand. Und wir stehen da, ganz nah. Stehen wir da und müssen nicht mehr Täter und Opfer sein. Gefährlich und mystisch. Es geht jetzt nämlich um den Teufel und die Liebe. Habt ihr schon gehört? Man hat die Liebe in die Hölle verbannt. Sie hat sich nämlich ungehörig benommen. Und was glaubt ihr, was der Teufel davon hält? Er ist sehr erfreut, klar. So lange habe ich sie bekämpft und jetzt ist sie unter meiner Macht. Und er gibt Anweisungen, sie in den hintersten Winkel seines Reiches zu verbannen. In die Wüste der Trostlosigkeit. Es ist lange her, dass er ihr von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden ist. So lange, dass er es selber vergessen hat. Liegt vielleicht daran, dass er die Erinnerung daran ebenfalls verbannt hat, in den hintersten Winkel seines Reiches. Nach einer Weile, die vielleicht lang ist oder kurz, denn in seinem Reich ist die Zeit nicht so wie an anderen Orten, nach einer Weile also, die vielleicht lang ist, hält er es nicht mehr aus. Er muss doch jetzt mal langsam wissen, wie es ihr geht in seinem Reich, in diesem Kerker der Hölle. Ja, mal losgehen und nachgucken. Ja, er könnte eine Inspektionstour machen, eine Torturentour. Ihr wisst ja vielleicht, die Hölle ist der Ort der Experten für Torturen. Da gibt es die ganze Bandbreite von den profunden Martern für die verdrehten Körper. Bis zu den der exquisiten Qualen für die verdrehten Köpfe. Aber so ganz vermag ihn der gewohnte Genuss dieser Gourmet-Tafel für Dämonen nicht zu befriedigen. Ja. Er ist unruhig, er muss jetzt endlich mal sehen, was seine alte Feindin macht. Nun dann, je näher er diesem letzten Winkel seines Reiches kommt, desto stiller wird es. Sollte ja auch so sein in der Wüste der Trostlosigkeit, in der Wüste unter dem flammend roten Himmel. Sollte der Himmel nicht rot, orange, Aprikot, rosa. Was sind denn das für Farben? Gold, Flaschengrün, Blau. Der Himmel sollte grau sein, genau wie die Wüste. Was ist denn das da? Grün? Das ist ein Grashalm. Und da? Noch einer. Und da hinten verdichtet sich das Grün. Was ist das für ein Geruch? Das ist ja kein Schwefel. Das ist da hinten eine ganze Wiese. Büsche, Bäume, Blütenduft. Von wegen Stille. Da ist ein Geräusch. Ein Wispern. Raunen. Das ist Wasser. Und Vogelgezwitscher. Da sitzen Frauen am Wasser mit Kindern in ihren Armen. Dieselben Mütter, die dazu verdammt waren, in der Wüste der Trostlosigkeit für immer ihre verstoßenen Kinder zu sorgen, die sitzen jetzt hier in blühenden Lauben und stillen zärtliche laute Gurren, die einst gemordeten Kleinen. Und diese anderen Laute in den Lauben dahinter, Liebesgeflüster, ein Paradiesgärtlein. Keiner achtet auf ihn. Genau genommen lächelt man ihm sogar freundlich zu. Naja, er ist ja inkognito und er schweigt. Natürlich nur, weil er sich die Worte aufspart, um sie endlich der Verursacherin all diesen Ekels ins Gesicht zu schleudern. In der Mitte des Gartens, am Ursprung des Wassers, umgeben von Blumen, überwölbt von einer blühenden Linde, findet er sie. Sie ist die schönste Frau, die er in all den Äonen gesehen hat. Sie ist es. Sie ist es, die er hatte haben wollen. Sie, immer nur sie. Aber was er auch unternahm, immer entglitt sie ihm. Niemals hat er sie besitzen können. Und dann wollte er sie nur noch zerstören. Wenn er sie nicht haben kann, soll auch kein anderer sie haben. Das begreift er jetzt, denn hier findet er auch seine Erinnerung wieder, die er in den letzten Winkel verbannt hatte. Sie leuchtet immer noch wie sie leuchtet. Und sie lächelt. Sie kann sie nur lächeln. Er würde sie zerstören und sein Reich wäre ewig. Und er tritt näher. Und als er näher tritt, sieht er, wie groß dieses Leuchten ist. Sie war vor ihm da gewesen. Aber sie würde nicht nach ihm da sein. Nichts kommt nach ihm. Sein Reich hat Bestand. Er tritt noch einen Schritt näher. Und er erkennt, dass er sein Reich verlieren würde, wenn er noch einen Schritt näher träte. Er ist der Teufel. Ein gewöhnlicher Sterblicher kann der Liebe zu nahe kommen. Aber nicht er. Das kann er nicht tun. Er tut noch einen Schritt. Willkommen, sagt sie. Seine Knie werden weich. Sie ist es. Sie. Er hatte sie immer besetzen wollen. Sie, nur sie. All die Dinge, die er getan hat. All die Reiche, die er zerstört hat. All die Schätze, die er gehortet hat. All die Seelen, die er beherrscht hat. Alles nur Tand. Nur Makulatur. Alles nur, damit er vergessen konnte. Und sie? Sie breitet die Arme aus. Und er? In ihren Armen begreift er, dass man die Liebe niemals besitzen kann. Man kann sich ihr nur hingeben. Mein Liebster, flüstert sie, endlich bist du gekommen. Ich habe so lange auf dich gewartet, seit dem Beginn der Zeit. Und da liegt in ihren Armen ein schöner, starker Mann. Viel mehr als irgendein Gott. Ich will immer bei dir sein, antwortet er. Aber ich bin der Teufel. Ich habe eine Aufgabe. Ich muss den Menschen die Hölle bereiten. Keine Sorge, beruhigt ihn die Liebe. Du musst das nicht mehr tun. Die Menschen bereiten sich ihre Hölle längst selbst. Es gibt keine Aussagen darüber, wo der Teufel mit seiner heimlichen Sehnsucht der Liebe vereint ist, wo er sich befindet, dieser Ort. Vielleicht im Paradies, weit weg von hier. Aber eigentlich kann die Liebe nicht aus der Welt verschwunden sein, weil es die Welt sonst nicht mehr gäbe. Also kann es überall sein. Vielleicht sogar mitten in der Hölle. Nacht. durch deine Gardinen weht. Lass die Träume wachsen im Morgenlicht. Vergiss sie nicht, vergiss sie nicht, vergiss sie nicht. Träume brauchen das Morgenlicht, das Morgenlicht. Denn die Träume, die brauchen das Morgenlicht. Vergiss sie nicht. Blaues Meer mit ein paar weißen Schaumkronen auf den Wellen und darüber ein blauer Himmel mit einigen weißen Wölkchen wie Sahnetupfer. Zieh deine Schuhe aus, zieh sie aus und spür den Sand unter deinen Fußsohlen. Ein krümeliger, warmer Sand, der ein wenig fester wird. Vorne, vorne am Wassersaum, wo die Wellen über den Sand lenken. Salz. Wassersaum am Rand der Unendlichkeit. Ja, ich weiß, hinter diesem Horizont ist ein weiterer Horizont und diese Erde ist nur rund und endlich. Aber seien wir doch mal ehrlich, in Wirklichkeit gehen wir immer am Rand. Und du weißt nicht mehr, wo das Meer aufhört und der Himmel anfängt. Riech die Luft, dieser salzige Atem, als ob diese Welt atmet und das Meer ist ihre Lunge und diese Welt atmet, sie atmet dich. Du selbst bist ganz winzig und du verschwindest da irgendwo an diesem Ufersaum und bist trotzdem immer noch da. das Meer, schau das Meer. Und du bist ein Vogel über dem Meer. Jetzt springen wir in die letzte Geschichte hinein. Und sie bringt uns zurück in den Sommer. Wir haben ja noch ein bisschen Sommer hier jetzt gerade. Und diese Geschichte spielt aber an Midsommer. Wenn du weiter so krähst, holen dich die Kobolde. In die das so spricht, heißt Annalena. Und Annalenas sommerhimmelblaue Augen lachen uns an. Das ist im Moment die Hauptfigur Grit. Die Sonne hat Annalena blassgoldene Sommersprossen auf die Stupsnase getupft und nun malt sie um ihr weizenblondes Haar einen Kranz aus Licht, wie auf den heiligen Bildern in der Dorfkirche. Nichts passiert. Und noch einmal ruft Fräulein Christa. Glockenhell steigen die Stimmen der jungen Mädchen in den Sommerhimmel über der Wiese hinter der Dorfschule. Hier wird nämlich geprobt. Grit hört auf zu singen. Vielleicht hat der Kobold sie bereits erwischt. Nun sitzt er mitten in ihrer Brust und drückt von innen. Er drückt nach allen Seiten, er drückt gegen ihre Rippen, er drückt gegen ihre Brust, er drückt gegen ihre Kehle. Denn der Kobold will singen. In alle Richtungen, immer weiter, immer höher, immer lauter. Und dann würde Fräulein Christa wieder die Chorprobe unterbrechen und sie vor allen anderen singen lassen. Aber Grit, du wechselst ja die Tonart. Und dann würde sie ihr versuchen beizubringen, in der richtigen Tonart zu singen, was auch immer das sein mochte. Und je mehr sich Fräulein Christa bemühen würde, desto mehr würde der Kobold krächzen. Fräulein Christa war sehr belebt. Und grad klatscht sie in die Hände und ringsum juchzen alle, weil das heißt, jetzt wird Singen und Tanzen gleichzeitig geprobt. Für Grit heißt es, dass sich jetzt gleich danach gegen Marie-Louise knallt, weil sie nämlich nach links gesprungen ist, statt nach rechts wie alle anderen. Marie-Louise lächelt ihr zu, ihre honigblonden Zöpfe tanzen. Ringsumher tanzen Zöpfe von Platinblond über Weizengelb bis Honigblond. Selbst Annalena Sommersprossen scheinen zu tanzen, während sie versucht, Grit mit kleinen Handzeichen zu helfen. Und sogar das Meer hinten scheint ihr zuzuzwinkern. Grit löst sich aus der Reihe und strebt dem Schulgebäude zu. Wohin läufst du denn, Margarita? Ertönt die besorgte Stimme von Fräulein Christa hinter ihr. Ohne sich umzudrehen, weiß sie, dass sie mal wieder so guckt. Ich muss noch mein Kleid fertig machen, sagt Margarita. Grit. Und sie weiß auch genau, dass sie wieder ganz verständnisvoll lächelt. Und als sie sich an ihren Arbeitsplatz setzt, wird auch offenbar, warum. Es ist nämlich so, dass sich die jungen Mädchen, die Abschlussklasse haben, die nähen sich für das Midsommerfest selber ihre Festtagskleider. Und gerade heute Abend wird es denn stattfinden. Und Grit versteht nicht, warum da so dermaßen viele Borten drauf müssen und flächendeckende Stickereien. Und wie die anderen das hinkriegen. Und auch noch so schnell. Wieso kann man eigentlich nicht aus Borten Muster machen? Wäre doch mal was anderes, oder? Ach, Grit, willst du wirklich so zum Midsommerfest gehen? Sagt ihre Tante am Abend mit einem liebevollen Kopfschütteln. Na komm, es ist schließlich dein Mädchenfest. Draußen ziehen bereits die Dorfbewohner singend über die blühenden Wiesen. Die Frauen stellen mit sauberen Leintüchern verhüllte Körbe auf den weißgedeckten Tisch unter der alten Linde. Es sind sehr freundliche Menschen, die in dem Dorf beim Fjord leben. Und wenn der Sommer die Luft mit Duft und Wärme füllt und die Hügel leuchten, dann sind sie besonders fröhlich. In der Nacht, in der die Abendröte die Morgenröte küsst, feiern sie das Leben, die Freude und die Liebe. Selbst die Vögel hören die ganze Nacht nicht auf zu singen. Rap, rap, macht es über ihr. Diese Vögel sind genauso schwarz wie Grits Haar. Und sie krächzen genauso. Grit findet immer, sie klingen, als ob sie sich über die Menschen lustig machen. Krämliche Grit, krümpliche Grit, dämliche Grit. Rap, rap! Klingt es weiter, während sie bergauf geht. Die jungen Mädchen treffen sich nämlich alle am Berghang, um dort neuen Kräuter zu sammeln. Diese neuen Kräuter werden ihnen ihren Liebsten zeigen, vielleicht sogar beim Tanz heute Nacht. Rap, rap, grässliche Grit. Grit schreitet weiter bergan. Als sie das Gelächter und den Gesang hinter sich lässt, begleitet sie weiter das Rabenkrächzen. Vielleicht lacht der Vogel ja gar nicht über sie. Vielleicht versucht er ihr ja irgendetwas zu sagen. Das Abendlicht taucht den Wald in sanftes Gold. Je höher sie steigt, desto lichter wird der Wald und öffnet Ausblicke. Die Hügel schwimmen als grüne Inseln in dem Gold. Und hinter dem Fjord zeigt sich die Weite des Meeres. Als sie die Meniere auf der Kuppe endlich erreicht, ist das Licht in das Rotgold der Mittsommerdämmerung übergegangen. Niemand geht je zu diesem Steinkreis. Dort hausen die alten heidnischen Götter, sagt die Lehrerin. Da tanzen die Kobolde, flüstern die Tanten den kleinen Mädchen zu. Das Rabenkrächzen klingt näher. Und jetzt sieht sie ihn endlich, den großen Vogel mit dem schwarz glänzenden Gefieder. Direkt über ihr sitzt er auf dem hohen, glatten Stein, der in der Morgenlicht weiß aussehen würde, aber jetzt in einem tiefen Rot leuchtet. Und jetzt bemerkt sie auch den flackernden Schein über den Menieren, die ganz dicht stehen in doppelter Reihe. Da bist du ja endlich, ruft eine kindliche Stimme. Auf einem der Steine des inneren Rings sitzt ein kleines Mädchen mit wildem Haar und lässt die nackten Füße baumeln. Um den Leib trägt sie etwas, das wie ein bunt besticktes Tischtuch aussieht, in das man Löcher geschnitten hat. Genau genommen sieht es aus wie das Tischtuch im Haus der Lehrerin, dieses Seidene aus dem exotischen Land mit den langen Fransen dran. Und das Mädchen sieht genauso aus wie Annalena als Kind. Nur, dass sich Annalena niemals silberne Gabel ins Haar gesteckt hätte. Grit tritt durch den inneren Kreis. Und da sind sie, allesamt versammelt um ein loderndes Feuer. Schwarz und hässlich sind sie mit tierhaften Gesichtern und seltsamen Leibern. Ein Sturm aus Jubelrufen bricht auf. Und irgendwie erscheinen sie ihr vertraut. Und als sie sie erkennt und ihnen zulächelt, werden die schwarzen Gestalten bunt. Eine Trommel erklingt. Der Tanz beginnt im Kreis immer schneller rein und raus und hin und her und jeder hüpft auf seine Art. Manche springen zusammen, manche für sich in wilden Drehungen. Und plötzlich hört das Trommeln auf und die Kobolde bleiben stehen und klatschen im Takt und schauen sie an. Und sie begreift. Und da lässt sie den Kobold in ihrer Kehle frei. Immer weiter, immer höher. Und die Kobolde krächzen und grölen und jauchzen. Und als sie am Ende jeden umarmt, sind die hässlichen Kobolde schön. Das Abendrot wird zur Morgenröte. Willst du da nicht bei uns bleiben? Fragt das Annalena-Kind, als Grit sich zum Gehen wendet. Nein, sagt Grit, aber ihr könnt bei mir bleiben. Für die Menschen des kleinen Dorfes ist dies ein ganz besonderes Midsommerfest. Es ist besonders harmonisch. Vielleicht liegt es daran, dass die schwarze Grit diesmal nicht dabei ist. Aber das merken sie erst am anderen Tag. Vermutlich haben die Kobolde sie geholt, wie es schon mit ihrer Mutter geschehen ist. Aber im Herbst erhält ihre Tante eine Einladung zu einem Auftritt dieser Kabarettsängerin, die in der Hauptstadt Furore macht.
Das war's für heute.
Dankeschön.
Super.
Danke.
Wunderbar.
Ganz toll. Hat Spaß gemacht.
Danke.
Die Musik war natürlich auch toll.
Ja, genau. Ja.
Ich glaube, ich muss.